Das Wort Liebe ist in unserer Gesellschaft eine Art Modewort geworden. Man liest von Liebe in Romanen, in Annoncen, in Artikeln. Fast in jedem Film gibt es eine Love Story. Wir Menschen sehnen uns nach Liebe. Nur die Frage ist, was verstehen wir eigentlich unter Liebe? Ein warmwolliges Gefühl, vielleicht in Verbindung mit einer Person. Viele sprechen von Liebe und meinen damit Sex. Liebe, ein Wort, von dem viel geredet wird, das zum Teil sprachlich fast abgenutzt ist. Und doch kann man es nicht lassen, von der Liebe zu reden, zu singen, zu träumen. Vielleicht auch deshalb nicht, weil offensichtlich die Realität ganz anders aussieht, als von Liebe durchdrungen und geprägt. In dieser Welt, wir sehen das täglich, sind die Auswüchse der Lieblosigkeit, der Selbstzentriertheit offensichtlich. Da gibt es Neid und Konkurrenzdenken und Hass und Eifersucht und enttäuschte Hoffnungen und Rücksichtslosigkeit und Bitterkeit und Unversöhnlichkeit. Liebe, ein Schlagwort in vielen Predigten, offensichtlich auch in dieser. Vor 2 Wochen, da hatte ich die Kernbotschaft meiner Predigt in dem Satz zusammengefasst. Könnt ihr euch noch erinnern? Nee, es sind eigentlich, sind es 2 Wochen oder schon 3 Wochen? Die Zeit, nee, 2 Wochen. Wir haben über Markus 14, die Verse 1 und 14 nachgedacht. Maria von Bethanien, diese Frau, die Jesus mit einem sehr kostbaren Nadenöl salbt, weil sie ihren Herrn liebt, im Gegensatz zu den Schriftgelehrten, die machtgierig waren, und Judas, der Verräter, der getrieben von seiner Geldgier Jesus verrät. Was war nochmal der eine Satz? Was am Ende wirklich zählt, ist nicht Macht und Geld, sondern dienende Liebe. Heute wollen wir weiter darüber nachdenken, wie dienende Liebe ganz praktisch aussehen kann. Und weil heute die Karwoche beginnt, richten wir unseren Blick auf unseren Herrn Jesus. Er hat uns ein einmaliges, praktisches, sehr anschauliches Beispiel der dienenden Liebe hinterlassen. Ein Beispiel, dem wir nacheifern sollen, das wir nachahmen sollen. Ich lese uns die Verse 1 bis 17 aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13, ein etwas längerer Abschnitt. Lasst diesen Abschnitt, diese Worte einfach auf euch erneut wirken. Es ist Gottes Wort. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Soweit das Wort Gottes. Diese Begebenheit, sie fand am Donnerstagabend, wahrscheinlich nach Sonnenuntergang, in dem besagten Obersaal statt. Und zwar an jenem verhängnisvollen Abend vor Jesu Kreuzigung, als Judas unserem Herrn an die jüdischen Anführer verriet. Jesus hatte sich mit seinen Jüngern zurückgezogen in dieses Haus, um mit ihnen eine Zeit der intensiven Gemeinschaft zu verbringen. Johannes sagt uns, dass Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Das heißt, das Kreuz von Golgatha ist ganz nah herangerückt und Jesus möchte mit seinen Jüngern noch eine ganz intensive Zeit haben. Er möchte dieses Gemeinschaftsmahl mit ihnen feiern und ihnen ein unvergessliches Zeichen dienender Liebe geben. Aus dem Lukas-Evangelium wissen wir, dass die Jünger eine egoistische Debatte gerade geführt hatten. Wer von ihnen wohl der Größte im Reich Gottes einmal sein würde? Offensichtlich schien keiner von ihnen auch nur das geringste Maß an Empfindung oder Verständnis zu zeigen für das, was der Herr bald erleiden sollte. Obwohl Jesus es ihnen immer wieder gesagt hatte, dass er bald sterben und nicht mehr viel länger unter ihnen sein wird. Die Jünger kapieren es nicht, sie verstehen es nicht. Und all diese unsensiblen Dinge hätten die Jünger nach normalen menschlichen Maßstäben äußerst unliebenswert gemacht. Aber ab Vers 1 sagt uns Johannes hier, dass Jesus die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte und er liebte sie bis ans Ende. Die Liebe des Herrn Jesus für die Seinen war und ist bedingungslos. Das ist das Erste, was wir hier von Jesus lernen können. dienende Liebe, die Jesus kurz vor seinem Tod ganz praktisch uns vorzeigt, ist nicht an Bedingungen geknüpft. Jesus sagt hier nicht, Jungs, wenn ihr mir jetzt nicht den entsprechenden Respekt erweist, ich bin jetzt immerhin schon drei Jahre mit euch unterwegs. Und es steht mir die schwierigste Stunde meines Lebens bevor. Ich weiß, ich werde bald verraten werden und getötet. Wenn ihr euch jetzt nicht zusammenreißt, um ein bisschen zu empfinden und zu verstehen, wie es mir gerade geht, werde ich mich von euch zurückziehen. Das sagt Jesus nicht. Ich hätte es wahrscheinlich gesagt. Aber Jesus liebt die Seinen bis zum Ende. Das heißt, es geht hier um eine Liebe, die darauf aus ist, sich zu verschenken. Es geht um die Liebe, die bereit ist, Opfer zu bringen. Eine Liebe, die den anderen trotz seines Unverständnisses, seiner falschen Motive, seiner Selbstsucht nicht abschreibt, sondern aktiv bereit ist zu dienen. Und ich glaube, Vers 3 entfaltet besonders die Größe der Liebe Jesu. Jesus wusste, dass Gott, der Vater, alle Dinge in seine Hände gegeben hatte, dass er vom Vater zur Erde gesandt worden war und dass er zur rechten Zeit zurückkehren würde. Jesus kannte den Plan Gottes, weil er selbst als die zweite Person der Gottheit an dem Entwurf dieses Planes mitgestaltet hatte. Und in völliger Gewissheit, dass alle Begleitumstände in der Hand Gottes waren, kann Jesus sich jetzt liebevoll seinen Jüngern zuwenden. Jesus wusste auch, dass einer von seinen Jüngern es in seinem Herzen schon festgemacht hatte, ihn zu verraten. Trotzdem kann er auch einen Judas lieben. Das ist bedingungslose Liebe, meine Lieben. Es ist die Liebe, die in Jesus lebt. Es ist die Liebe des Vaters und zum Vater. Eine Liebe, die in allem Gott verherrlichen, ja Gott groß machen will. Dienende Liebe ist Agape-Liebe. Es ist die Liebe, die nicht unterwegs, wenn es mal wirklich hart wird, aufgibt, sondern die bis zum Ende durchhält. Liebe. Das ist das zentrale Wort. Ich nenne es gerne den Cantus Firmus, die begleitende Melodie für christliche Nachfolge überhaupt. Wenn man also ein Kennzeichen herausgreifen will, was das Leben von Kindern Gottes, von Christen kennzeichnet, dann sollte es die Liebe sein. Die Liebe, das ist das, was Gott in unserem Herzen entzünden will und was unser Leben prägen soll. Eine Haltung, die darauf aus ist, anderen wohl zu tun, die darauf aus ist, den anderen das Beste zu schenken, was er braucht. Eine Haltung, die bereit ist, nicht dem anderen anzukreiden, was er gesagt oder getan hat, sondern die auf Vorschuss sozusagen beschenkt und die beharrlich beschenkt und die den anderen nicht loslässt. Diese Liebe, das ist nicht etwas, was wir so natürlicherweise mit uns mitbringen. Wenn es um den Eros geht, der ist uns rein hormonell sozusagen eingesetzt. Wenn es um die Verbundenheit in der Familie geht, da muss schon viel passieren, bis das getötet ist. Denken wir doch nur an manche Kinder, die ein furchtbares, schreckliches Elternhaus haben, deren natürliches Liebesempfinden zu ihren Eltern dauernd enttäuscht wird, weil sie in die Ecke gestellt werden, weil sie wie Abtreter behandelt werden, vielleicht sogar missbraucht werden. Und welche Wege sucht dann oft diese familiäre Liebe, indem sie trotzdem geradezu verzweifelt an den Eltern festhält? Und das nimmt manchmal skurrile, psychopathische Formen an, wenn ein Mensch Liebe sucht, die er nicht empfangen hat. Also diese Dinge, die sind uns geradezu natürlich mitgegeben und wollen sich fast nicht auslöschen lassen. Aber die Agape-Liebe, die ist göttlichen Ursprungs. Es ist die Liebe, die verzeiht, die beschenkt. Die ist offen für den anderen. Die zieht sich nicht zurück von dem Nächsten. Es ist auch die Liebe, die brennt, vor allem für den Herrn. Und diese Liebe, meine Lieben, weil sie uns nicht natürlich mit Hormonen oder sonst etwas mitgegeben ist, diese Liebe muss geistlich immer wieder gespeist werden. Die können wir nicht aus uns heraus produzieren. Die kann nur von Gott kommen, von seiner Liebe her gespeist sein, sonst versiegt sie oder sie wird zu einer Liebe, die nur noch vorgegeben ist und die nicht mehr echt von Herzen kommt. Deshalb ist es so unheimlich wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst in diesen Oberraum unseres Herzens begeben. Ich würde mal so beschreiben, das ist der Raum, wo der Geist Gottes wohnt. Das ist der Raum, den unsere neue Identität ausstattet und möbliert und wo Anbetung und Vertrauen und Gehorsam und die Sehnsucht, auch geistlich zu wachsen, zu Hause sind. Nur aus diesem inneren Raum können wir einander nicht mit einer fordernden Haltung begegnen, sondern mit einer vergebenen Haltung, die motiviert wird von dienender, bedingungsloser Liebe. Eine Liebe, die durchhält bis zum Ende. Dienende Liebe ist bedingungslos. Wir können nur durch den Geist Gottes diese Art von Liebe praktizieren. Das ist das Erste. Das Zweite, was uns bei der Fußwaschung vor Augen steht, dienende Liebe ist demütig. Sie kann nur aus einem demütigen Herzen kommen. Wir wissen nicht genau, wann die Jünger ihre Debatte hatten, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, als sie diesen Raum betraten, fühlten sie sich schon etwas ungemütlich. Vielleicht hat keiner etwas gesagt, aber alle haben gedacht, wir sollen uns jetzt die Füße waschen. In der damaligen Kultur war es eine Gewohnheit und auch eine Notwendigkeit, vor einer Mahlzeit die Füße zu waschen. Man trug Sandalen an den nackten Füßen und ging nicht auf geteerten Straßen, sondern auf staubigen, ungepflasterten Wegen. Die Füße wurden also total staubig, schweißig vom Wandern. Und es war die Aufgabe des niedrigsten Sklaven, die Füße zu waschen. Wenn keine Sklaven im Haus waren, mussten die Frauen und Kinder diesen Dienst der Gastfreundschaft tun. Aber normalerweise stellte damals ein Gastgeber bei einem Festessen immer einen Sklaven zur Verfügung, der mit einem Krug Wasser und einer Schüssel und einem Handtuch an der Tür des Hauses den ankommenden Gästen die Füße gewaschen hat. In diesem Obergemach wurden die Jünger aber nicht von einem Sklaven empfangen, der ihnen die Füße nun waschen konnte. Und damals war auch eines klar, Gleichgestellte wuschen sich nicht gegenseitig die Füße. Vielleicht war das der Auslöser der Diskussion, wer wohl der Größte unter ihnen sei, weil keiner der Jünger bot sich freiwillig an, die Füße der anderen zu waschen. Jesus, ihrem Meister, das hätten sie sich vielleicht noch vorstellen können, aber nicht einander. Und so hatten sie sich wahrscheinlich alle schon zu Tische gelegt. Man aß ja damals liegend am Tisch. Und ich sehe dieses Bild so, ich kann mir das so bildlich vorstellen. Ich sehe dieses Bild vor meinen Augen. Der Tisch ist gedeckt mit Platten und Bechern. Und wahrscheinlich vermischt sich der Duft von gebratenem Lamm mit Kräutern und frischem Brot unschön mit dem Duft der vielen ungewaschenen, verschwitzten Füßen. Und dann steht Jesus vom Tisch auf, Vers 4, und beginnt mit einer Aufgabe, die sonst keiner im Raum tun wollte. Er zieht sein Obergewand aus, bindet sich ein Handtuch um seine Hüfte, gießt Wasser in eine Waschschüssel und beginnt den Jüngern die Füße zu waschen und abzutrocknen. In der Stellung eines Sklaven wäscht Jesus die Füße von Johannes und Jakobus, ja sogar von Judas, obwohl er genau wusste, welche schreckliche Tat dieser geplant hat. Damit wird auch ganz deutlich gezeigt, dass kein Ritus, ob das die Taufe oder irgendeine andere symbolische Handlung ist, uns geistlich rein macht, auch nicht, wenn sie von Jesus selbst durchgeführt wird, das nur am Rande gesagt. Die Jünger sind schockiert, vielleicht auch beschämt, dass zunächst keiner etwas sagen kann. Das ist doch undenkbar, dass ein Rabbi, ein Lehrer, ja der Messias, einem die Füße wäscht. Unbegreiflich, wie Jesus seinen Jüngern damals und uns heute seine demütige Liebe zeigt, indem er ihnen sogar ihre einfachsten Bedürfnisse stillt. Dienende Liebe ist demütig. Wie ein Reflex fließt sie aus einem demütigen Herzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich berührt diese Szene unheimlich. Jesus scheut sich nicht, unseren Dreck zu berühren. Was Jesus hier kurz vor seinem Tod tut, ist eine einmalige Veranschaulichung christlicher Demut. Füße waschen. In der Regel also etwas Unbedeutendes und doch Notwendiges, wie jeder alltägliche Dienst, den man so gerne anderen überlässt. Was Jesus also tat, waren die allereinfachsten Handlungen des Alltags und das zeigt, so sagt es mal Oswald Chambers, dass die ganze Kraft Gottes in mir notwendig ist, damit ich auch nur die einfachsten Aufgaben so erledigen kann wie er. Können wir mit einem Handtuch so umgehen wie er? Handtücher, Geschirr, Sandalen und all die anderen gewöhnlichen Dinge, die wir brauchen, Werkzeuge, Windeln, Spülen, die profansten Alltagssituationen, zeigen schneller als alles andere, wie wir sind. Jesus war der souveräne Herr und er nahm die Stellung eines Sklaven ein. Er, der alle Dinge in seiner Hand hatte, war sich nicht zu schade, ein Handtuch in die Hand zu nehmen und den Jüngern die Füße zu waschen. Und ich glaube, wahre Demut, sie wächst aus der Beziehung und der Liebe zum Vater heraus. Jesus wollte in allem den Vater verherrlichen. Wenn es unser Verlangen ist, den Vater mehr zu kennen und ihn mit unserem Leben zu verherrlichen, dann kann auch ein niedriger Dienst Freude bereiten und erfüllen. Wir heute, genauso wie die Jünger an jenem Abend, brauchen alle diese Lektion über demütige Liebe. Ich glaube, auch als Christen heute sind wir so verfangen in den Denkschemen unserer Gesellschaft, die uns immer wieder zum Konkurrenzdenken animiert. Irgendwo wollen wir alle etwas sein, etwas gelten. Das Vergleichsdenken, es schleicht sich so subtil ein und ohne dass man es merkt, hält man sich einfach für etwas Besseres. Im Prinzip ist jedes negative Denken und Reden über einen anderen eigentlich schon ein sich Erheben über ihn. Andrew Murray hat mal gesagt, Demut ist der einzige Boden, in dem Gnade Wurzel fassen kann. Das Fehlen von Demut ist eine ausreichende Erklärung für manchen Fehler und manches Versagen. Waschschüssel und Füße. Wir werden also hier zum sprechenden Zeichen und Symbol. Verachteter, alltäglicher Sklavendienst zum Zeichen für Gottes erbarmende Liebe. Dienende Liebe ist bedingungslos, war das Erste. Sie ist demütig, das Zweite. Meinen dritten Gedanken habe ich umschrieben. Dienende Liebe führt zu echter Gemeinschaft, zu Anteil haben und Anteil nehmen. Petrus hat Probleme, sich von Jesus die Füße zu waschen. Der Herr als Sklave, der Rabbi als Handlager, der Messias mit einer Waschschüssel, der soeben mit Hosianna empfangene als einer, der im billigen Schurz hier kniet. Das geht nicht. Und in seiner impulsiven, spontanen Art protestiert er: Herr, du willst mir die Füße waschen? Das klingt so, als ob er sagen will: Herr, du kannst das nicht tun. Wenn das schon einer tun muss, dann muss ich das tun. Jesu Antwort in Vers 7 ist voller Liebe und Zurückhaltung. Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Später, das heißt, wenn alles vorüber ist, was noch bevorsteht, Verrat, Verhör, Verurteilung, Hinrichtung, grausamer Tod und Auferstehung. Später wirst du es begreifen. Haben wir es verstanden? Heute? Nach seinem Tod und seiner Auferstehung, dass uns seine dienende Liebe in eine einmalige Gemeinschaft mit ihm selbst gebracht hat. Petrus lässt sich durch das Sprechen Jesu hier nicht überreden. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, sagt er. Und dann gibt Jesus hier eigentlich eine sehr interessante Antwort. Er erklärt eigentlich die geistliche Bedeutung dessen, was er hier tut. Wenn ich sie dir nicht wasche, deine Füße, so hast du keinen Teil an mir oder keine Gemeinschaft mit mir. Was Jesus damit meint, ist von grundlegender Bedeutung. Petrus und jeder andere, der zu Gott in einem Heilsverständnis stehen will, muss sein Herz durch Christus gewaschen und gereinigt haben. Mit anderen Worten, wenn Jesus, das Lamm Gottes, einen Menschen nicht von seinen Sünden reinigt, kann niemand Gemeinschaft mit ihm haben. Die so gering aussehende Fußwaschung ist in Wirklichkeit auch ein Hinweis auf das Höchste, nämlich das Kreuz, wo das Blut Jesu uns reinmacht von allen Sünden. Das ist die erste geistliche Bedeutung der Fußwaschung. Aber Petrus, er ließ nicht locker in seiner Suche nach Verständnis für das, was Jesus sagen wollte, Und er macht dann eine volle Kehrtwendung und will plötzlich nun, dass Jesus nicht nur seine Füße, sondern auch seine Hände, seinen Kopf waschen soll. Typisch Petrus, zuerst nie und nimmer sollst du mir die Füße waschen, jetzt wasch mich ganz. Von einem Extrem zum anderen, so neigt die menschliche Natur. Offensichtlich wollte Petrus ein Verhältnis zu Jesus haben, aber er war sich in dem Augenblick immer noch nicht im Klaren, was er vom Herrn in diesem Augenblick brauchte. Und deshalb beleuchtet Jesus die geistliche Bedeutung der Fußwaschung noch mehr. Vers 10, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Und ihr seid rein. Jesus sagt dir eigentlich damit, wer im Glauben mir nachfolgt, der ist schon gewaschen, der ist rein. In diesem Sinne, weil er dem Wort, meinem Wort schon geglaubt hat, seid ihr schon rein. Und das Bad, es spricht hier eigentlich von der Reinigung, die man bei der Errettung erfährt. Auf uns angewendet bedeutet das, dass in dem Augenblick, wo wir gläubig wurden, wo Jesus in unser Leben kam, die Waschung der Wiedergeburt stattgefunden hat, wir sie an uns erlebt haben. Das war der Zeitpunkt, wo wir geistlich von Kopf bis Fuß gewaschen und von unseren Sünden völlig gereinigt wurden. Jedoch die Fußwaschung, die Waschschüssel, das Handtuch, spricht davon, dass Verunreinigungen, die durch Sünden verursacht werden, immer wieder gereinigt werden müssen. Auf unserer Reise durch dieses Leben werden wir immer durch den Staub und den Dreck einer sündigen Welt, unserer sündigen Natur beschmutzt. Man hört ein gehässiges Wort. Statt wegzuhören, gibt man seinen Senf dazu. Und schon klebt der Dreck zwischen den Zehen. Man ist im Internet unterwegs und klickt mit der Maus auf irgendwelche Internetseiten, die man lieber nicht hätte anklicken sollen. Und schon steckt man knöcheltief in der Gülle drin. Oder man sieht irgendwelche Fantasien, irgendwelche Bilder in seinen Fantasien. Das ist nichts anderes als Schlacke und Schlamm. Niemand tritt und sich verunreinigt. Oder statt die Kinder ruhig zu ermahnen, braust man auf und schreit sie vielleicht im Zorn an und schon wieder hat man in den gleichen Dreck getreten. Jede Art von Ungeduld, von Unglauben ist Morast, der uns an den Füßen klebt. Oder wenn wir in einer schwierigen Situation plötzlich an der Tatsache, dass Gott gut ist, zweifeln, stecken wir im Schlammloch drin. Einer liegt einem nicht so besonders, durch seine Art, wie er sich gibt. Aber statt ihn trotzdem in Liebe anzunehmen oder den ersten Schritt auf ihn zuzugehen und ihn zu segnen, indem man ihm Gutes zuspricht, halten wir lieber Abstand. Auch das ist nichts anderes als Sünde. Dreck, der uns an den Füßen klebt. Wir brauchen alle immer wieder die geistliche Fußwaschung, die unsere Gemeinschaft mit dem Herrn aufrecht erhält. Lasst uns, liebe Geschwister, diese Art von Fußwaschung nicht unterlassen. Jesus scheut sich nicht, unsere von Schmutz und Sünde befleckten Füße zu berühren. Haben wir doch den Mut, oder sollte ich lieber sagen, die Demut, auf unsere Füße zu schauen und ihn anzurufen und zu sagen, Herr, danke, dass du auch für diese Sünden, die mich heute beschmutzt haben, am Kreuz von Golgatha gesühnt hast. Hilf mir durch deinen Geist, nicht mehr in den gleichen Dreck zu treten. dienende Liebe. Wie unser Herr sie uns in der Fußwaschung vorzeigt, ist bedingungslos. Dienende Liebe, sie ist demütig und sie führt zu echter Gemeinschaft mit unserem Herrn. Noch ein letztes. Dienende Liebe, wie Jesus sie uns vorgelebt hat, sollen auch wir praktizieren. Ganz einfach. Das ist das Fazit. Nachdem Jesus die Füße der Jünger gewaschen hat, fasst er die ganze Bedeutung seiner Tat zusammen. Die Fußwaschung war ein tiefes, anschauliches Bild, ein Muster dafür, wie Liebe dient. Jesus liebt die Jünger bis ans Ende, bis zum Äußersten. Und in dieser Weise legt unser Herr eine demütige, selbstlose Opferbereitschaft an den Tag und er stillt ihre Bedürfnisse auf der niedrigsten, grundlegendsten Stufe. Und diese Selbstlosigkeit sollte bald über die Fußwaschung hinausgehen bis hin zu seiner höchsten Liebestat, seinem Kreuzestod. Daran denken wir am Karfreitag. Und dann sagt Jesus in Vers 14, wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Unser Herr macht es hier regelrecht zu unserer Pflicht, in dienender Liebe einander die Füße zu waschen. Das hängt nicht von unserer Lust und Laune ab. Er erwartet von uns, dass wir ihn nachahmen. Was bedeutet das? Nun, ich denke nicht, dass Jesus hier einen Kirchenritus, ein Sakrament oder ein Symbol einführt, das gleichbedeutend mit der Taufe oder dem Abendmahl ist. Meine persönliche Meinung, wenn das der Fall wäre, glaube ich, dass die Apostel in ihren Briefen die Fußwaschung als ein regelmäßig zu praktizierendes Symbol erwähnt hätten. Es geht also vordergründig nicht darum, dass wir heute im 21. Jahrhundert hier einander die Füße waschen sollen. Wobei ich diejenigen, die Fußwaschung so praktizieren, in manchen Gemeinden wird das so praktiziert, keinesfalls belächeln möchte, wenn ich das so sage. Ich persönlich habe während meines Studiums einige Male eine Fußwaschung mitgemacht. Nach einem Gebetstag haben wir das praktiziert, da waren die Professoren dabei, sogar der Dekan der Hochschule. Und wenn dann der Dekan einem Studenten die Füße wäscht, das ist ein Bild, das man nicht so schnell vergisst. Das hat etwas für sich. Das ist etwas ganz Besonderes. Und ich bin dankbar für diese Erfahrung. Allerdings kostet es schon Überwindung, das muss ich ehrlich sagen, sich von jemandem die Füße waschen zu lassen. Das hat sicherlich etwas mit meiner Unabhängigkeit zu tun. Ich kann das selber machen, diese meine Füße waschen. Die brauchen keine Fremdenhilfe. Aber solch eine Einstellung ist nicht geistlich. Viel leichter wäre es für mich, jemandem anderen die Füße zu waschen. Man will sich nur ungern berühren lassen. Diese Art von Intimität ist uns Leuten des 21. Jahrhunderts äußerst fremd. Das nur am Rande gesagt. Lasst uns diejenigen, die einander im wörtlichen Sinne die Füße waschen, nicht belächeln. Man kann das auch so ab und zu mal tun. Aber worauf es wirklich ankommt, glaube ich, ist die dienende, demütige Liebe zueinander. Die gegenseitige Reinigung in Form der gegenseitigen Vergebung und die Bereitschaft zum niedrigsten Dienst aneinander, darauf kommt es an. Wenn das nicht unter uns geschieht, können wir keine echte geistliche Gemeinschaft untereinander erleben. Das kann unter Umständen viel, viel schwieriger sein als das Waschen von Füßen im wörtlichen Sinne. Manchmal ist der Raum oder die Distanz zwischen Christen größer als zwischen den Sternen. Das ist eine Tragik. Das ist nicht das, was das Evangelium lehrt. Bin ich bereit, den anderen wirklich anzunehmen, ohne an meinen Vorteil zu denken? Bin ich bereit, jemandem trotzdem freundlich zu begegnen und ihm etwas Gutes zu tun, auch wenn ich genau weiß, dieser Kollege oder diese Kollegin, die redet schlecht über mich vor dem Chef? Kann ich dem anderen in einer vergebenden Haltung begegnen, weil ich weiß, letztlich kann er von sich aus mich nicht bedingungslos lieben? Das geht nur durch den Geist Gottes. Oder habe ich eine fordernde Haltung? Will ich wirklich den anderen verstehen oder nur etwas von ihm erfahren? Dem Beispiel Jesus folgen bedeutet letztlich, nichts zu fordern oder zu erwarten, nicht vorne oder ganz oben stehen zu müssen, sondern dienende Liebe zu schenken, für den anderen da sein, so gut es geht, so gut ich kann, ohne es ihm später vorzurechnen und einzuklagen. Demütig zu dienen, wo es einen Dienst braucht, das ist das Beispiel, das Jesus uns heute Morgen gibt. Mit diesem Auftrag schickt er uns auf den Weg. Für diesen Auftrag hat er uns die Kraft gegeben. Durch seinen Geist. Das Beispiel Jesu ist ein bleibender Orientierungspunkt. Und deshalb bleibt die Frage, wo stehen wir in der Imitatio Christi, in der Nachahmung Christi? Wollen wir mehr als Jesus sein? Wollen wir mehr Ehre in der Welt gewinnen als der gekreuzigste Gottessohn? Jesus warnt davor. Wenn wir angesehener sind als er, ist das kein gutes Zeichen. Ich möchte uns am Ende dieser Predigt ermutigen, diese Woche wirklich das Handtuch im Auge zu behalten. Übrigens, das habe ich vor, glaube ich, sind 3 Wochen geschenkt bekommen von den Apis. Ich war dort zum Predigen eingeladen. Und da steht tatsächlich drauf, lieber Füße waschen als Kopf waschen. Mindestens 3-mal am Tag haben wir Kontakt mit einem Handtuch. Gehe ich davon aus. Frühmorgens, wenn wir aufstehen und uns gewaschen haben, trocknen wir unser Gesicht mit einem Handtuch. Mittags vor dem Essen wäscht man sich in der Regel die Hände und trocknet sie an einem Handtuch. Und abends vor dem Schlafengehen, da waschen sich die Damen das Make-up ab und wir Herren, wir waschen uns, weil wir nochmal frisch sein wollen und wir trocknen unser Gesicht mit dem Handtuch ab. Lass uns versuchen, jedes Mal, seine Empfehlung, eine Hausaufgabe von mir aus. Lasst uns versuchen, jedes Mal, wenn wir diese Woche das Handtuch sehen, nicht zu denken, am liebsten würde ich jetzt das Handtuch schmeißen. Ich muss ehrlich sagen, manchmal bin ich versucht, so zu denken. Sondern uns daran zu erinnern, jemanden dienende Liebe entgegenzubringen, bedingungslos, demütig. Zugleich kann uns auch das Handtuch daran erinnern, dass wir tägliche Reinigung nicht nur von Schweiß und Schmutz brauchen, sondern auch von den Gedanken und Worten und Taten, die selbstsüchtig, ja, die sündig sind. Oder versuch mal in dieser Woche in irgendeiner Sache ein Diener für deine Familie zu sein. Für deinen Partner. Für jemanden. Wollen wir ganz bewusst versuchen, in dieser Karwoche 2017 uns zu üben, in der Imitatio Christi, in der Nachahmung unseres Herrn. Denn Jesus spricht in Vers 17 eine regelrechte Seligpreisung aus. Das klingt wie in der Bergpredigt. Ihr wisst das jetzt alles. Glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Amen.